Guten Morgen. Ich will besonders noch die begrüßen, denen ich noch nicht persönlich Hallo gesagt habe heute Morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mensch, da war heute jetzt ja schon so viel im Gottesdienst, schon so eine Lobpreiszeit, die mich echt bewegt hat und schon so viele Worte. Was soll ich denn da jetzt noch sagen, nach all dem, was jetzt war? Es wird jetzt spannend werden in dem, was ich jetzt noch sage und was ich vielleicht weglassen muss. Ich weiß es noch nicht. Möge der Heilige Geist es hoffentlich erfolgreich leiten. Ich habe auf das Herz bekommen, heute einfach da weiterzumachen, wo ich in meiner letzten Predigt aufgehört habe, auch wenn diese schon ein paar Wochen zurückliegt, weil ich finde, dass da noch so viel drinsteckt, wo wir heute wirklich Ermutigung für uns und auch unsere Situationen und Umstände auch wirklich rausziehen können. Ich sprach in meiner letzten Predigt darüber, wie Gott das Volk Israel auf eindrucksvolle Art und Weise befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten. Das beginnt ja ganz dramatisch in der Sklaverei und da heißt es, und da schrien die Israeliten zum Herrn. Und dann gleich ein Satz weiter heißt es, und er aber, Gott, erhörte ihr Schreien. Und allein schon dieser Satz finde ich einfach ermutigend. Gott erhört unser Schreien. Es gibt immer wieder die Begebenheiten, Paulus in Athen und so weiter, wo er so das bisschen, aber wir haben so viele Stellen in der Bibel, wo eindrücklich gezeigt wird, dass es tote Götter gibt, Steinstatuen, von denen nichts kommt, die keine Ohren haben, um zu hören, die keine Arme haben, um zu handeln, die nichts vollbringen können und wo Gott sagt, siehe aber, mein Arm ist nicht zu kurz, um zu helfen. Meine Ohren sind nicht verschlossen, sondern ich habe Ohren, um zu hören. Die Begebenheit von Elia, wie da die Baalspriester rumtanzen, um Baal irgendwie zu bewegen. Und Elia sagt, ja, vielleicht hört er es nicht richtig. Vielleicht ist er ja gerade auf dem Klo oder im Urlaub oder er ist eingeschlafen, müsste ein bisschen lauter schreien. Da war niemand, der gehört hat. Aber Gott sagt, ich bin der Herr, ich bin Jahwe, ich höre. Ich höre. Und auch hier, es beginnt mit dem Schreien des Volkes. Und dann wird Gott aktiv. Und Gott beginnt an einem Plan zu arbeiten, wie er sein Volk heraus befreien kann. Und das finde ich so ermutigend. Gott erkennt uns, erkennt unsere Sorgen, erkennt unsere Nöte, erkennt die Belastungen, die wir mit uns rumtragen. Und ihm ist es nicht egal und er möchte eingreifen. Ich habe letztes Mal gesagt, auch wenn deine Umstände noch so kompliziert sind, ich bin überzeugt davon, Gott, ihm fällt schon was ein. Seine Hilfe übersteigt unsere Vorstellungskraft komplett. Epheser 3, Vers 20, immer wieder gern gesagt von mir in der Predigt, kann man nicht oft genug sagen. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen könnten. Und ich finde es total irre, was Gott sich da hat einfallen lassen, um das Volk Israel zu befreien. Wir sehen diese abenteuerliche Aktion mit Mose, mit diesem Kind in dem Korb, den Fluss runter. Das ist die Tochter des Pharao, zieht ihn aus dem Fluss. Hey, dass das geklappt hat, dass das wirklich funktioniert hat. Ja, völlig irre. Wir haben das als Clip in einem Disney-Film gesehen. Aber ich habe euch gesagt, es gibt jetzt wissenschaftliche Beweise dafür, für den, der es braucht. Ich würde es nicht gebraucht, um es zu glauben. Trotzdem so ein bisschen so nice to have oder nice to hear. Wissenschaftliche Beweise, dass man goldverkrustete Wagenräder gefunden hat auf dem Grund des Roten Meeres. Dass man das gefunden hat, dass da wirklich goldverkrustete Wagenräder sind von denen, die damals dann umgekommen sind, von den Soldaten, die da nachgejagt sind. Und das finde ich total irre. Die Teilung, der Auszug aus Ägypten, Wolkensäule, Feuersäule, dann schließlich die Teilung des Roten Meeres, was da passiert ist. Menschlich gesehen alles absolut unmöglich, was da passiert ist. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich.
Und Gott erschafft Wege dort, wo es überhaupt gar keine Wege gibt. Es gab dort in der Situation keinen Ausweg, vorne das Meer, hinten die Soldaten. Aber Gott erschafft, er bahnt einen Weg in der Situation, wo es keinen Ausweg gibt. So, God will make a way, so, ne? Where there seems to be no way, letztes Mal zitiert. Also, und das gilt auch für deine Situation. Egal wie verworren deine Situation ist, Gott, er kann Auswege schaffen, auch in ausweglosen, in scheinbar ausweglosen Situationen, muss man richtig sagen. In scheinbar ausweglosen Situationen schafft Gott Wege. Er kann auch bei dir und bei mir auf wunderbare Art und Weise eingreifen. Und ich wünsche mir, dass du heute Morgen neu Gott vertraust, dass er mächtig ist, dass du weißt, ja, Gott kann. Genau diesen Punkt möchte ich heute Morgen weiter vertiefen. Es soll heute Morgen darum gehen, den Blick nicht auf das zu lenken, was offensichtlich uns vor Augen liegt, sondern tiefer zu sehen, also anders gesagt, nicht mit menschlichen Augen zu gucken, sondern mit göttlichen Augen Situationen zu betrachten. Der Titel der Predigt heute Morgen heißt, mit Gottes Augen sehen und in seiner Realität leben. Mit Gottes Augen sehen und in seiner Realität leben. Ich gebe zu, vielleicht ein bisschen sperrig, aber wir drucken ja keine CDs mehr, wo man das draufschreiben muss. Im Internet passt das ja wunderbar in die Spalte. Aber ich konnte ihn nicht kürzen. Das ist mein Thema. Wir haben letztes Mal da aufgehört, nach der Teilung des Roten Meeres, wo dann das Volk Israel schließlich in der Wüste ankam. Und nun befinden sie sich auf direktem Wege, kann man sagen, ins verheißene Land, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber gut, die Herausforderung war schon, da lagen noch ein paar Kilometer, noch ein paar Tagesmärsche Wüste vor ihnen, bevor sie dieses Land erreichen sollten. Und auch da erleben sie jetzt, nachdem sie diese krassen Wunder Gottes erlebt haben, wo Gott sie befreit hat, die Wunder hören nicht auf, sie erleben jetzt Wunder von übernatürlicher Versorgung durch Gott. Da kommt dann Wasser aus dem Stein, es gibt leckere Wachteln, Gott lässt das Manna regnen. Und das finde ich ganz besonders interessant. Gott hat auch damals das Volk herausgefordert und gesagt, Mensch, vertrau mir, dass ich dein Versorger bin und dass ich jeden Tag aufs Neue dich versorgen kann und dich versorgen möchte. Und ihr wisst, wie das bei dem Manna war, denke ich mal, die meisten von euch. Gott hat dieses Manna, diese Brote da vom Himmel regnen lassen. Wahnsinn, auf einmal, das Volk ist in der Wüste, auf einmal regnet es da Brot. Und Gott hat aber deutlich gesagt, sammelt nur so viel ein, was ihr an dem Tag essen könnt. Nur die Tagesration für heute. Und dann gab es manche, die haben sich dran gehalten und andere, die dachten, ich bin doch nicht blöd, ich bin hier doch in der Wüste, hier gibt es nichts zu essen. Ich verhungere hier, natürlich stopfe ich mir die Taschen voll mit so viel ich nur irgendwie kriegen kann, dass ich Rationen habe für morgen, für übermorgen und so weiter. Aber es hat nichts gebracht, denn am nächsten Tag waren dann da Würmer drin und so weiter. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott ihnen hier einfach Vertrauen beibringen wollte, dass er sagen wollte, hey, wenn ich es heute regnen lassen kann, dass du zu essen hast, dann vertraue mir, dass ich auch morgen für dich Versorgung habe. Wenn ich dir heute helfe, vertraue mir, dass ich auch morgen deine Hilfe sein werde. Und das ist die Frage, auch heute Morgen, vertrauen wir Gott, dass er unser Versorger ist, vollkommen, uneingeschränkt oder ehrlicherweise nicht so ganz? Haben wir nicht alle so ein bisschen die Tendenz zu sagen, ich stecke ein Brot lieber mehr ein, weil ich diese Sicherheit, weil ich dieses Backup brauche? Und die Frage ist, sehe ich den Mangel oder sehe ich den Versorger? Auf was richte ich meinen Blick? Und der menschliche natürliche Blick, ich habe es gesagt, sagt hier ganz klar, ich bin in der Wüste, hier gibt es nichts zu essen, also hebe ich eben alles auf, was ich aufheben kann. Aber Gottes übernatürlicher Blick in dieser Situation war ein anderer. Wenn er sogar es regnen lassen kann, damit ich satt werde, dann vertraue ich darauf, wenn er das heute tut, dass es auch morgen tun kann. Und da sind wir alle herausgefordert, ich ganz genauso. Wie oft geht mir es doch so, dass ich gestern die Wunder Gottes erlebt habe, hautnah, und dass ich heute schon wieder wanke und am Zweifeln bin und irgendwie dann ich doch nicht genug Sicherheit habe. Und das hat David hat so viel besser gemacht, als er vor Goliath stand und gesagt hat, beim Löwen warst du bei mir, beim Bären warst du bei mir, also bist du auch bei Goliath bei mir. Der hat gelernt aus dem Gestern. Manchmal bin ich nicht so. Manchmal habe ich gestern die Wunder gesehen und heute zweifle ich schon wieder. Ach, das hat David so viel besser gemacht. Es wäre schön, wir würden auch von ihm irgendwie lernen. Gestern, also auch heute. Und es ging weiter beim Volk Israel. Sie haben die Wunder erlebt und es geht gerade trotzdem weiter, einfach mit Misstrauen und mit Zweifeln. Berg Sinai, Mose empfängt die 10 Gebote, er ist länger weg, wie man jetzt gedacht hat, das Volk wird ungeduldig und wenn er also zurückkommt, haben sie sich das goldene Kalb gegossen. Warum? Ungeduld, Misstrauen. Auch hier geht wieder alles um Vertrauen. Ich kann nicht warten, bis Mose auf dem Berg zurückkommt. Ich kann nicht warten auf Gottes Hilfe, ich nehme selbst in die Hand. Ungeduld, Misstrauen. Und dann heißt es aber hier, und das bewegt mich total, diese bekannte Stelle, 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr aber, er sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Gott sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Und es ist so was Besonderes. Das hat es im Alten Testament ganz, ganz, ganz selten gegeben, dass Gott sich Menschen so genaht hat, dass er von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, wie einer, der zu seinem Freund redet. Das war was ganz, ganz Besonderes damals, was da geschehen ist. Und bei uns ist es so, bei uns ist es aber ganz anders. Wir leben im neuen Bund, der Vorhang ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei. Wir können jederzeit, jeden Augenblick, jeden Moment, können wir vor diesen Gott hintreten, von Angesicht zu Angesicht. Und wir können mit Jesus sprechen, wie ein Freund, der zu seinem Freund redet. Ist uns das bewusst, welches Vorrecht es ist? Ist uns das bewusst, wie besonders das ist? Wir haben es vorher gesungen, so, wer bin ich, dass der König mich empfängt? Das ist so revolutionär, das ist so besonders und wir leben schon so lange drin, dass uns das gar nicht mehr so bewusst ist, was für ein Vorrecht. Ich darf kommen zu Gott, zu jeder Zeit. Jesus, er will mit mir reden, wie einer, der mit seinem Freund redet. Er steht mit offenen Armen da und sagt, komm, mein Freund, lass uns reden. Und es ist so wichtig und wie wir es in etlichen Predigten immer wieder hören und vorgekaut kriegen, aber ich werde nicht müde, das mehr und mehr zu betonen. Alles steht und fällt mit der Freundschaft zu Jesus. Mit der Beziehung, die wir zu Jesus haben oder halt auch nicht. Er ist da und ich darf ihm alles sagen, ich darf ihm alles bringen, meine Not, meine Sorgen. Und das Gute ist, er hört meine Not, er hört mein Schreien und er tröstet nicht nur, das ist auch schon gut. Das tut auch schon gut, das ist auch schon wichtig. Aber er bleibt beim Trösten nicht stehen, sondern er handelt. Er greift ein, er befreit, er schafft Wege, wo es keine Wege gibt. Er zeigt uns Lösungen, wo wir selber keine Lösungen sehen. Ich habe es vorhin schon vorweggenommen, das wäre eigentlich erst hier gekommen. Siehe, des Herrn Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Jesaja 59, Vers 1. Er greift ein, er befreit. Und ich wünsche mir, dass unser Vertrauen einfach neu gestärkt wird heute Morgen. Vertrau ihm doch, bitte vertrau ihm doch. Er meint's gut mit dir und er hat Lösungen. Und es geht schon in die Richtung, wie Anna auch gesagt hat, das hat schon auch was von diesem meine Krone abzulegen. Das loszulassen, alles selbst in die Taschen stopfen zu wollen und zu vertrauen, dass er mich richtig führt und richtig leitet. Mose sagt jetzt, zum Herrn, du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir schicken willst. Der Herr, also du hast gesagt, geh da hin, aber du hast gar nicht gesagt, wer geht da mit. Und jetzt sagt der Herr, antwortete ihm, ich aber selbst werde mit dir gehen. Da wieder Freundschaft, Beziehung. Ich lass dich nicht im Stich. Wir zwei, wir gehören zusammen. Wir beide, wir gehen durch dick und dünn. Gott sagt hier, ich finde, es ist so eine Spiegelung, wenn Bei Naomi und Ruth haben wir dieses, da wo du hingehst, will auch ich hingehen und dein Gott soll auch mein Gott sein. Und hier haben wir so die andere Seite, dass Gott sagt, wo du hingehst, werde ich auch hingehen. So, Gott sagt, ich begleite, ich bin dabei, ich gehe mit, Freundschaft, Verbundenheit. Und dann verspricht er, das ganze Kapitel 24, verspricht er, ich werde große Wunder tun. Das hat er bewiesen in der Vergangenheit und er beweist es wieder in der Gegenwart und in der Zukunft, dass er große Wunder tut. Und das sagt Gott, trotz dass das Volk ständig gemurrt hat. Ständig waren sie am Meckern und am Motzen. Warum hast du uns in die Wüste geführt? Gab es nicht genug Gräber in Ägypten? Ständig die gleiche Leier. Das lesen wir mehrmals, dass sie das gesagt haben. Und trotz, dass sich das Volk ständig beschwert hat, sagt Gott hier deutlich, ich vergebe. Ich schließe wieder neu einen Bund mit euch. Ich werde mitgehen. Man sagt doch so oft, hört man Leute sagen, ja, im Neuen Testament, das stimmt, da haben wir diesen liebenden Gott. Und wenn wir ins Alte Testament gucken, ja, dieser Gott ist grausam. Furchtbar, was der tut. Und wenn ich das Alte Testament lese, denke ich so oft, wirklich? Wenn wir das hier lesen? Hier kommt doch deutlich seine Gnade heraus. Hier kommt doch sein Wesen raus, seine Liebe für sein Volk, seine Vergebung. Ein Volk, was die ganze Zeit motzt und mault. Hey, wenn meine Kinder so eine Phase haben, dass sie die ganze Zeit motzt und maulen, da geht meine Freundlichkeit so nach und nach flöten. Das ist echt anstrengend, wenn gemurrt und gemault wird die ganze Zeit. Anna muss da auch immer sehr, sehr stark sein, wenn man dann was kocht und dann sind 5 Leute am Tisch. Einer muss gefühlt immer, gell? Ich bin's nicht. Also ich esse alle, man sieht, ich esse gern, ich esse alles gern eigentlich. Genau. Aber warum das? Warum hast du das gekocht? Und warum hast du. Jetzt langt's mal. Verstehst du? Dann kann man doch auch irgendwann, das, was am Tisch wird gegessen, fertig aus. Und da lässt Gott Manna regnen in der Wüste und dann wird's noch gemosert und gemeckert. Ich würde lieber noch mal so eine Wachtel vielleicht, das Brot ist, ja gut, aber es ist, also Gott hat es doch nicht leicht gehabt mit seinem Volk, wirklich nicht. Und er vergibt und vergibt und vergibt und er geht weiter. Ist das der grausame Gott des Alten Testamentes? Ich empfinde es nicht so. Macht euch euer eigenes Bild. So, und jetzt zum Kern des Themas heute Morgen. Gott hat sie ja nicht ohne Grund befreit, sondern er versprach ihnen von Anfang an, sie in ein neues Land zu führen. Kanaan, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Er hat dieses wunderbare Land für sie vorbereitet. Und jetzt stehen sie davor, so direkt vor diesem Land. Und Gott spricht zu Mose und sagt, okay, jetzt schickt 12 Männer, also 12 Stämme aus jedem Stamm. Wähle einen Mann aus, einen Kundschafter und die 12 Kundschafter, die sollen jetzt da reingehen, sollen dieses Land eben auskundschaften. Also so Sachen wie ist das Land beschaffen, ist es ertragreich, was für Völker wohnen da drin. Also einfach mal so einen Überblick zu verschaffen. Also klar, als erstes hat man den Späher rausgeschickt, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und eines ist hier ganz, ganz klar, was Gott, welchen Auftrag Gott hier gibt, aber das Volk hat es anscheinend wieder ein bisschen falsch verstanden. Der Grund des Auskundschaftens war jetzt nicht, um danach darüber einen Disput führen zu können, einen Austausch zu haben, ist es wirklich das richtige Land oder nicht? Wollen wir das jetzt wirklich einnehmen oder lassen wir es besser bleiben? Das war überhaupt nicht der Grund des Auskundschaftens, sondern es war klar, Gottes Auftrag war klar, das ist euer Land, das gehört euch, geht rein und nehmt es ein. Grund des Auskundschaften war einfach nur zu gucken, wie man es am besten einnimmt. Aber genau das passiert. Es gibt eine Art Disput darüber, über das Land. Man diskutiert, ob es das Richtige ist und ob man es einnehmen sollte. Obwohl doch Gottes Auftrag so klar war. 4. Mose 13, 26 bis 33. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, also die Kundschafter, die 12, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, die Jebusiter und die Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten: Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten wieder ein: Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind viel stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß, sogar die Riesen, die Anakiter haben wir dort gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Also irgendwie faszinierend. 12 Männer sehen absolut das Gleiche und reagieren trotzdem völlig unterschiedlich drauf. Und Josua, die betont es, Milch und Honig, es ist genau das Land, und sie zeigen die Früchte des Landes. In dem Bibeltext heißt es, sie haben eine Weinrebe abgeschnitten, die war so groß, dass 2 Männer die quasi an einem Stock befestigen mussten und tragen mussten. Also Wahnsinn, also im Prinzip wie so ein Spanferkel. Hast du schon mal eine Traube gesehen, die so groß war, dass du sie wie so ein Spanferkel hast transportieren müssen? Ja gut, okay, dann, mir wäre der Spanferkel schon lieber als die Traube. Aber wenn es solche Trauben gibt, dann ist die Frage, wie sehen dort die Äpfel oder die Melonen aus? Also das war deutlich klar, das Land war der Wahnsinn. Ein fruchtbareres Land wie dieses Land kann es überhaupt gar nicht geben. Das verheißene Land liegt vor uns. Schaut es euch an, lasst es uns einnehmen. Das hat Gott für uns vorbereitet, das hat Gott für uns geplant. Aber ja, es gab auch Kontrapunkte. Das Problem war, das Land war jetzt halt nicht leer. Komisch, dass so ein Land nicht leer ist, gell, wo es so ertragreiche Dinge gibt. Kann man sich ja wundern, dass das schon jemand anderes hat, gell. Und es schien jetzt nicht so zu sein, als würden die da wohnen, irgendwie davor einen Traum von Gott bekommen haben. Und die haben gesagt, wir wissen schon alles. Wir sind jetzt gerade noch dabei, die letzten Sachen zusammenzupacken, damit ihr pünktlich einziehen könnt. Also so war es halt auch nicht. Also natürlich gab es da auch Kontrapunkte, die schwierig waren. Und man hat gesagt, Mensch, Kaleb und Josua, ihr habt die großen Trauben gesehen, aber habt ihr denn auch die großen Riesen gesehen? Habt ihr auch die großen, starken Männer gesehen? Und dann geht es wieder los mit Murren gegen Kaleb, gegen Josua, gegen Mose und Aaron. Und dann heißt es wieder, wären wir doch lieber in der Wüste gestorben, als dieses Land zu betreten. Und dann sagen sie, wir wollen einen neuen Anführer. Sie haben Mose als Anführer abgewählt. Und wir wollen zurückgehen, zurück nach Ägypten. Da denke ich auch, echt jetzt? Also da muss ich auch vorkommen, wenn du das Volk führst als Mose und dann als Josua und du führst die durch die Wüste, du führst sie an den Punkt und die sagen, wir wollen wieder zurück. Aber da musst du doch ziemlich verarscht vorkommen. Aber gedacht, sag mal, also, da geht's noch. Habt ihr vergessen, wie es in Ägypten war? Scheinbar schon. Und das Dramatische hier in dieser Situation ist, dass dieses Misstrauen in Gott echte Auswirkungen hat. Misstrauen, Unglaube hat echte Auswirkungen. Und es führt dazu, dass das Land zunächst nicht eingenommen wird. Hätten sie geglaubt, hätten sie vertraut, hätten sie ihren Blick nicht auf das Menschliche gelegt, sondern mit göttlichen Augen geschaut, dann hätten sie das Land jetzt eingenommen. Und das ganze Ding wäre nach 40 Tagen vorbei gewesen. Aber es war nicht so, es kommt anders und stattdessen wurden aus den 40 Tagen 40 Jahre Wüste. Unglaube und Misstrauen in Gott hat Auswirkungen. Und ich möchte heute Morgen eine ermutigende Predigt halten, aber gestattet mir diesen Satz der Ermahnung. Das ist nicht so dramatisch, die Anna weiß es, im Griechischen heißt ermahnen und ermutigen das gleiche Wort. Also auch da kann man durch Ermahnung auch ermutigen. Aber Unglaube und Misstrauen hat Auswirkungen. Und unser Unglauben, unser Misstrauen können auch Pläne Gottes verändern, verzögern. Natürlich, Gott, unser Gott ist doch nichts aufzuhalten. Aber hier wurden aus 40 Tage 40 Jahre. Und Kaleb und Josua haben natürlich die Feinde auch gesehen. Die haben ihre Augen nicht vor der Realität verschlossen. Die Feinde waren nicht zu übersehen. Also das ist die Riesen, die kannst du gar nicht übersehen. Aber bei ihnen beiden war was anders. Sie kannten Gott, mehr noch. Sie vertrauten Gott. Sie hatten diese Beziehung, diese Freundschaft, diese Verbindung zu Gott. Und das veränderte ihren Blick, wie bei David, beim Löwen, beim Bären, deswegen auch bei Goliath. Unten heißt es, in ihnen lebte ein anderer Geist. Ein anderer Geist. Und genau das ist es. Das hat ihren Blick verändert. Kaleb, er sagt ihnen jetzt, Kapitel 14, Vers 9, habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes, aber lehnt euch nicht gegen Gott auf. Wollt ihr euch wirklich gegen Gott auflehnen, da werdet ihr verlieren. Kämpft lieber mit Gott gegen die Kanaaniter und ihr werdet gewinnen. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr, also habt keine Angst vor ihnen. Also, Kaleb gibt nochmal alles. Ermutigende Ansprache. Leute, guckt doch nicht auf die menschlichen Dinge, auf das Natürliche. Guckt auf Gott, betrachtet die Situation mit Gottes Augen. Bei unserem Gott ist nichts unmöglich. Wir hören nachher noch ein Lied an, bei dem es heißt, unmöglich ist keine Option bei Gott. Unmöglich ist keine Option. Und Kaleb, er gibt alles. Feurige, leidenschaftliche Ansprache. In jedem Hollywood-Film hätte das Volk jetzt gejubelt und gesagt, jawohl! Und sie wären da reinmarschiert und sie hätten erobert und alles wäre rum gewesen. Aber die Realität sieht anders aus. Nachdem er die ermutigende Ansprache beendet hat, da heißt es weiter, die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. Also völlig der Hammer. Und dann heißt es, doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen sie mir nicht vertrauen? Ich höre das so richtig, den Schmerz Gottes raus. Ich habe doch alles gemacht, das Meer geteilt, ich habe doch alles gezeigt, ich habe doch das Mana, die Wacht, und habt ihr es nicht mitgekriegt? Und sie wollen mir trotzdem nicht vertrauen. Er sagt es hier weiter, wie lange noch wollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich unter ihnen getan habe? Ich höre so richtig den Schmerz Gottes raus. Und dann sagt Gott hier, ich will sie verstoßen und durch eine Seuche will ich sie umkommen lassen. Und dann denkst du, oh boah, krass, also haben wir es doch wieder, der grausame Gott des Alten Testamentes. Ich habe euch das vorher ein bisschen mit unseren Situationen am täglichen Mittagstisch versucht vor Augen zu führen. Ich glaube, dass auch bei Gott das Maß irgendwann mal voll ist. Wenn er sagt, und alle meckern sich nur am Essen, und dann jetzt ist das oder ist halt nichts. Oder, also ich sage, oder geh auf dein Zimmer, was auch immer. Es geht nicht mehr. Weißt, wenn du nur Gemaule und Gemotze hast. Und Gott sagt hier auch, warum vertrauen sie mir nicht? Und sagt er, mir reicht's, ich will sie verstoßen und durch eine Seuche umkommen lassen. Dich aber will ich zu einem Volk machen, also sagt er zu Kaleb und zu Mose und so, das größer und mächtiger ist als sie. Und was tut jetzt Mose? Jetzt hält Mose eine mutige Fürsprache für das Volk. Mose, der Anführer, den sie gerade abgewählt haben, der tritt jetzt für das Volk wieder ein. Und er sagt hier, aber die Ägypter werden davon hören, gab Mose dem Herrn zu bedenken. Sie werden sagen, dieser Gott war doch nicht fähig, sein Volk zu retten und ins verheißene Land zu bringen. Und dann sagte er, Herr, du hast doch aber gesagt, sagt Mose zu Gott, ich bin der Herr, meine Geduld, meine Liebe und meine Treue sind groß. Ich vergebe Sünde und Unrecht, vergib diesem Volk doch seine Sünden aus deiner beständigen Liebe heraus. So wie du ihm immer und immer wieder vergeben hast, seit es Ägypten verließ. Da antwortete ihm der Herr, ja, ich werde ihnen vergeben, wie du gebeten hast. Also auch Gottes Herz wird wieder weich. Aber so wahr ich lebe und so wahr die Erde erfüllt wird von meiner Herrlichkeit, soll keiner von dieser Generation das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe, sehen. Sie haben meine Herrlichkeit und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, miterlebt und mich trotzdem immer und immer wieder herausgefordert, indem sie meine Anweisungen nicht befolgten. Keiner von denen, die mich so verachtet haben, sollen das Land sehen. Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es erobern. Misstrauen und Unglaube hat Konsequenzen. Und doch, aus 40 Tagen werden 40 Jahre. Und es ist so dramatisch, wenn wir das erleben müssen. Und ich wünsche uns, dass wir es nicht erleben müssen, sondern dass in uns, wie in Kaleb, dieser andere Geist lebt. Geist, Ruach, er war mit diesem göttlichen Geist gefüllt. Er sah mit göttlichen Augen und nicht mit weltlichen, menschlichen Augen. Und wir können uns entscheiden, ist das wirklich so simpel? Eigentlich ja. Nicht leicht, aber simpel. Wir können uns entscheiden, zu welcher Gruppe wir gehören wollen. Zu denen, die murren und anklagen, die verachten, oder wir können uns entscheiden, einer anderen Gesinnung in uns Raum zu geben. Wir können uns entscheiden, einem anderen Geist in uns Raum zu geben. Und Gott sagt ja gar nicht, ihr müsst dann irgendwie alleine durch. Nein, überhaupt nicht. Wir dürfen es ihm ja bringen, wir dürfen es ihm ja sagen, wir dürfen ja zu ihm schreien, er hört uns doch, so haben wir doch angefangen in der Predigt. Wir dürfen ihm doch sagen, Gott, aber es ist die Riesen und es geht und ich, wir dürfen es ihm doch sagen. Wir dürfen es ihm doch bringen. Und er sagt, aber ich werde mit dir sein. Gideon, weil ich mit dir sein werde, wirst du sie schlagen wie einen einzigen Mann und so weiter. Weil ich, die hatten doch alle Angst. Das haben sie doch Gott allen gesagt, aber sie haben es Gott gebracht und sie haben sich mit diesem anderen Geist füllen lassen, mit diesem Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist die Führung übernimmt in unserem Leben, dann werden wir lernen, Situationen mit einer anderen Situationen und Umstände mit einer anderen Perspektive zu betrachten. So, ich bin auf der vorletzten Seite meines Skripts. Ein paar Punkte sind mir noch wichtig. Mir ist wichtig, da noch ein bisschen drauf rumzuhacken auf dem Punkt. Mein letzter Punkt heißt, lebe in Gottes Realität. Und ich weiß, es ist manchmal echt anstrengend und herausfordernd, wenn man selber gerade in einer Notsituation steckt, wenn man selber gerade in schwierigen Umständen steckt und dann laufen einem noch so geistliche Überflieger über den Weg, die immer alles optimistisch sehen und immer sagen, alles wird gut und alles ist, es ist ganz schön anstrengend und die können auch ganz schön nerven. Und da kann man schon dann denken, klingt ja alles schön und gut, aber das ist doch alles irgendwie nur Träumerei. Spinnerei, Träumerei, aber ich bin doch Realist. Ich sehe doch die Dinge realistisch. Ich bin kein Träumer. Hey, ich bin kein Träumer, ich bin realistisch, sehe das realistisch. Aber ich möchte dich heute Morgen herausfordern und dir die Frage stellen, was ist denn realistisch? Was ist denn wirklich Realität? Ist Realität wirklich das, was wir mit unserem menschlichen Verstand begreifen können? Ist Realität wirklich das, was wir mit unseren menschlichen Maßstäben erfassen und begreifen können? Ist das Realität? Oder ist Realität ganz einfach das, was Gott tun kann? Wir können uns entscheiden, in welcher Realität will ich leben? Und wir wissen, was Gott tun kann. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen könnten. Okay, wir können uns mal nicht vorstellen, was er wirklich dann, wie er uns wirklich befreit. Aber ihm sind keine Grenzen gesetzt. Mission impossible gibt es bei Gott nicht. Unmöglich ist keine Option. So, ne? Und das müssen wir neu begreifen. Und ich möchte als letzten Punkt in der Predigt mit euch mal ganz kurz so, das wird man auf keiner Bibelschule wahrscheinlich so gelernt, das zu machen, aber ich will mit euch mal kurz quer durch die Bibel durchzappen und den Realitätscheck mit euch machen, okay? Machen wir den Realitätscheck. So, aber zumindest chronologisch, ja? Wenn wir uns mal Noah angucken, ja, da könnte man sagen, sag mal, der ist doch völlig bekloppt. Hier gibt es weit und breit kein Wasser und der baut ein Schiff. Also wer ein Schiff baut auf an Land, weit weg von jeglichem Wasser, der kann nicht ganz richtig im Kopf sein. Das ist die Realität. Und dann erzählt er noch irgendwas von Regen. Damals hat er es noch nie geregnet, als er das erzählt hat. Die wussten gar nicht, was Regen ist. Was ist Realität? Wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. Gottes Realität war eine andere. Alle haben gesagt, der spinnt. Abraham, was hat Gott zu dir gesagt? Ihr werdet ein Kind bekommen. Was hat Gott zu dir gesagt? Du wirst Vater vieler Völker sein? Und dann so, hey Abraham, deine Frau ist 90. Deine Frau ist unfruchtbar. Ihr werdet kein Kind mehr kriegen. Wach auf, das ist die Realität. Aber Gottes Realität war, dass diese Prophezeiung wahr wurde. Von Abraham ist ein großes Volk abgestammt. Vorfahre von David, von Jesus und so weiter. Gottes Realität ist anders. Wenn wir uns Josef angucken, Josef, der gesagt hat, alle sollen sich vor dir verneigen. Du wirst gerade in die Sklaverei verkauft. Junge, vor dir wird sich niemand verneigen. Der Einzige, der sich verneigen wird, bist du. Im Haus Potiphar, nachher im Gefängnis. Was hatte denn der Junge jetzt ernsthaft, was hatte denn der realistisch gesprochen für Zukunftsaussichten? Keine guten, keine großen. Und wie geht das Ding letztlich aus? Die Träume werden wahr. Ein ganzes Volk wird gerettet durch Josef. Und er wird zum zweitmächtigsten Mann. Niemand außer der Pharao soll ihm gehorchen. Meine Kinder lieben ja diese Geschichte. David, der Kleinste, der Jüngste der Familie, so jemand wird nicht König werden, niemals. Und dann, als der Riese kommt, Goliath, bam, 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 will denn wirklich niemand gegen mich kämpfen? Da sagt der Kleine, ich werde kämpfen. Sondern, Junge, wach auf, der wird dich wie die Heuschrecke zerquetschen, wie wir es hier gelesen haben. Der ist von jemand wie David, kann so jemand wie Goliath nicht besiegen. Das ist doch Realität. Aber er sagt, du kommst mit Speer, mit Schwert und Säbel, aber ich komme im Namen des Herrn. Und Goliath fiel und David wurde König, ein paar Jahre später. Daniels Freunde im Feuerofen, nur noch ein, zwei Sachen. So krass, da war es doch ganz klar. Okay, dieses Standbild und jeder soll sich vor diesem Standbild verneigen und niederwerfen. Und wenn du dich nicht verneigst vor diesem Standbild, dann ist der Ofen schon vorgeheizt. Und das überlebt keiner, das ist die Realität. Im Schwäbisch hätte man gesagt, halt bloß dein Gosch. So, völlig egal, wenn das Horn ertönt, dann beug dich halt nieder. Du kannst ja hinterm Rücken die Arme verschränken oder so und so tun, als würdest du das nicht mitmachen und so. Aber das Beste ist, du hältst in der Situation einfach deine Gosche. Aber die haben sich gesagt, niemals werde ich mich vor diesem Standbild niederbeugen, weil ich nur Gott gehorche. Ja. Und dann passiert, was passieren musste. Sie werden in den Feuerofen hineingeworfen und Realität ist, dass es niemand überlebt. Aber auf einmal sind da vier Menschen drin, ein Engel ist mit ihnen drin. Die überleben das, die haben nicht mal nach Rauch gestunken. Gottes Realität ist eine andere wie menschliche Realität. Das gleiche in der Löwengrube bei Daniel, wenn du da reingeworfen wirst, die Löwen zerfleischen dich, das kann man nicht überleben, das ist Realität. Aber Gottes Realität sah so aus, dass Engeln den Löwen das Maul zugehalten haben. Und danach werden die anderen reingeschmissen und die haben halt leider keine Engel gehabt. Also so hat man einen Test gemacht, ob mit den Löwen alles in Ordnung war. Ja, war's. Muss man leider sagen, ja. Dann haben wir Jesus als letztes Beispiel, man könnte viel mehr nennen. Hey, Jesus, was willst du über Jesus sagen? Hey Jesus, überall, wo er hinkam, überall hat er doch eindrücklich bewiesen, dass es eine andere Realität gibt, wie die, die wir mit unseren bloßen Augen sehen können. Überall, wo Jesus war, hat er gezeigt, es gibt noch eine andere, es gibt eine göttliche Realität. Ob er Wasser zu Wein gemacht hat, ob er mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt gemacht hat, ob er Lahme, Tote, Blinde geheilt hat. Er hat gezeigt, es gibt eine andere Realität. Es gibt eine andere Realität. Und die Frage ist, was ist also Realität? Was ist realistisch? Wir sind doch Christen, oder? Lasst uns doch in Gottes Realität leben. Lasst uns doch nicht immer mit menschlichen Augen nur Dinge angucken und betrachten. Lasst uns doch in Gottes Realität leben. Begreifen wir doch, dass Gottes Realität eben nicht an menschliche Maßstäbe gebunden ist. Begreifen wir doch, dass er was tun kann, was über unsere Vorstellungskraft völlig hinausgeht. Wir wollen wieder neu mit Gottes Augen sehen und vorangehen als Vorbilder, als welche, die nicht murren und motzen, sondern diejenigen, die andere anstecken mit Hoffnung und mit Optimismus und die in verzweifelte Lebenssituationen hineinsprechen und sagen, es gibt einen Gott, der da ist, es gibt einen Gott, der hört und es gibt einen Gott, der handelt, der verändern kann, der eingreifen kann, der heilen kann, der alle Möglichkeiten hat, der Wege schafft, wo es gar keine Wege gibt. Hebräer 1, Vers 1, was ist denn der Glaube? Patrick sagt immer mal gern, Glaube heißt nicht wissen, gell? Aber nur zum freundschaftlich necken. Aber hier steht, was ist denn der Glaube? Konnte ich mir das nicht verkneifen, nachher kriege ich Prügel, verzeih mir. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Mit 85 Jahren, so geht die Geschichte aus, erobert Kaleb schließlich dieses Land Hebron. Er hatte mit 85 noch genauso viel Kraft wie mit 45. Und die Ironie in der Geschichte ist die, dass Kaleb mit 85 Jahren genau dieses Land erobert, was von diesen Anakitern, von diesen Riesen besetzt war, vor dem alle anderen Kundschafter Angst hatten. Und dass Kaleb mit diesem besonderen Erbteil belohnt wird damit begründet in der Bibel, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, ganz folgte. Weil er dem Herrn, dem Gott Israels, ganz folgte. Weil er Gott ganz vertraute. Weil er Gott ganz vertraute. Vertraust du ihm ganz? Folgst du ihm ganz? Oder schiebst du dir lieber noch 1, 2, 3 Manas noch vorsichtshalber mit in die Tasche ein? Man weiß ja nie. Weil er ihm ganz folgte, weil er ihm ganz vertraute. Und ich möchte dich ermutigen, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Über deiner Situation, über deinen Umständen und was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und ich möchte jetzt mit euch ein Lobpreislied noch anhören. Als ich letztes Mal die Predigt gehalten habe über die Mehrteilung und so, ja, wenige Tage später, hat meine Schwägerin dieses Lied geteilt, was wir uns jetzt angucken. Wenn ich denke, so, das wäre ja perfekt für meine Predigt gewesen. Aber deswegen holen wir das heute nach. Und ich hoffe einfach, dass es euch ermutigt. Vielleicht können wir das in Zukunft ja auch ins Repertoire unserer Lobpreiser vielleicht aufnehmen. Es wäre schön. Und ich hoffe einfach, dass dich das Lied einfach ermutigt. Lass es uns nicht als Musikvideo nehmen, sondern wir können aufstehen, wir können den Text mitlesen, ihr könnt mitsingen und dann bring Gott deine Unmöglichkeiten. Bring Gott die Umstände, in denen du stehst, wo du sagst, hey, menschlich gesehen, mit menschlichen Augen weiß ich es nicht, wie es gehen soll. Bring's Gott, sag's ihm. Unmöglich ist keine Option. Und dann lass zu, dass dein Herz mit einer anderen Gesinnung, mit einem anderen Geist gefüllt wird.